Vor 2 Wochen hatte ich mich mit Tom Zimmerschied unterhalten. Und da ging es ein bisschen um die Wohnungssituation. Und dann ist mir so bewusst geworden, dass echt viele Spieler und vor allem Führungsspieler mittlerweile in Leipzig wohnen. Terence Boyd, klar, der hat ja auch sozusagen Verbindungen zu RB. Aber dann siedelten sich immer mehr an. Tietje Reveo nach Leipzig, Redemann, Niedfeld, Kreuzer hat er auch erzählt, dass er jetzt auch aus familiären Gründen da auch nach Leipzig gegangen ist. Und bei Tom Zimmerschied war es so, dass da so ein bisschen die Sorge so ganz leicht durchklang, dass eben, wenn es mal nicht so läuft, wenn die großen Jungs eben weg sind, dass du trotzdem irgendwie was in der Freizeit machst, ne? Aber wir müssen es beobachten, weil ich glaube, es könnte so in leichten Krisensituationen so ein ganz mini Faktor sein. Weißt du, wenn sich dann so die eine Gruppe, die fahren 2 Autos nach Leipzig und die anderen gehen dahin, ich weiß nicht.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und mir zugeschaltet aus unserem Studio in Halle ist unser Badkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan.
Grüß dich, Olli.
Wir wollen heute über das Spiel gegen Eintracht Braunschweig sprechen, über die Erkenntnis, dass der HFC montags nicht mehr antreten muss, über Elfmeter und dann im zweiten Teil auch relativ viel über zahlreiche ehemalige HFC-Spieler, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch alle im zentralen Mittelfeld zu Hause sind. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 17. August 2021. Ja, Stefan, gestern Abend am Montag hat der HFC zu Hause 0-2 gegen Eintracht Braunschweig verloren. Wie fällt denn so dein erstes Fazit zu diesem Spiel aus?
Ja, also es ist vielleicht so ein bisschen der erste Mini-Dämpfer. Man hat, glaube ich, gesehen, wenn sie alle nicht an ihre Leistungsgrenze kommen, dann wird es schwierig, Punkte zu holen. Das war jetzt keine Riesenenttäuschung für mich. Das war in der ersten Halbzeit ein munterer Kick, wo Halle nach einer etwas behäbigen Anfangsviertelstunde gut reingefunden hat in die Partie. Ich fand das dann wirklich ansehnlich in der zweiten Hälfte nach dem Rückstand, können wir nachher drüber reden, war es ein Anrennen phasenweise, so nach 60 Minuten wurde viel versucht, aber ja, es fehlte am Ende eben, das ist so ein bisschen das Manko gewesen auch aus der letzten Saison, so diese letzte Durchschlagskraft, die letzten finalen Pässe dann so rund um den Strafraum, das waren dann eher so Flanken aus dem Halbfeld, die dann für Gefahr sorgen sollten, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, also ich glaube, heute wird es eine längere Videoanalyse geben und dann ist das Ding abgehakt und dann gucken alle Richtung Freitag, Richtung Victoria Berlin. Also kein Grund zur Sorge, das war jetzt einfach mal nicht ganz so optimal, so würde ich es ausdrücken.
Da würde ich gleich mit reingehen. Ich habe nämlich auch mir die Statistiken angeschaut und da steht bei Schüssen insgesamt 8 für den HFC, 7 für Braunschweig. Bei Schüssen aufs Tor aber 2 für den HFC und 5 für Braunschweig. Das deckt sich mit deinen Beobachtungen, ne?
Naja, es war vor allem der ersten Viertelstunde zu sehen, da ist ja Braunschweig ganz oft über die rechte Seite durchgebrochen. Burkhardt war es, glaube ich, der Blondschopf, der da ein paar Mal abgezogen hat. Aber so richtig gefährlich war es auch nicht, weil einmal Niklas Landgraf sehr aufmerksam war, hat sich dann so einen Schuss geworfen. Und beim HFC war es jetzt nie so diese richtig eine zwingende Chance. Von Eberwein gab es mal diese Flanke war es oder Hereingabe, Lupfer, dieses Mittelding da, wo Beuth nicht rankam, dann Zimmerschied nach einer schönen Aktion, das war der beste Spielzug, fand ich, in der 25. Minute, wo er dann geblockt wird, sein Schuss. Ja, aber es gab nie so das richtig knallharte Ding, weil Braunschweig, das muss man auch sagen, das sind Zweitliga-Absteiger, die finden sich so langsam, die haben ein bisschen Vertrauen gezogen aus dem Spiel gegen Hamburg, was sie knapp verloren haben und standen hinten einfach extrem stabil. Und wenn du so eine Mannschaft irgendwie erschrecken willst, dann musst du natürlich den Ball zirkulieren lassen, darfst nicht so oft den Ball verlieren, musst viel Tempowechsel haben, musst mal eine 1-zu-1-Situation suchen, vielleicht auch mal ein bisschen mit einer gewissen Passschärfe das Spiel beschleunigen. Das ist alles nicht so geglückt, wie es der HFC eigentlich kann. Und dann ist es am Ende eben so, dass du im Regen von Halle mit 0-2 nach Hause gehst.
Und ich habe es schon angesprochen, immer wieder montags, ja. Das war jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, das 6. Montagsspiel gibt's ja jetzt seit 2-3 Jahren in der 3. Liga und immer keine Punkte für den HFC. Warum tun die sich gerade montags so schwer?
Ich glaube, es hat nichts mit Montag zu tun. Das ist immer, also ich mag das auch nicht so, dass immer auch gestern bei den Einblendungen immer diese Montagsgeschichte, das ist halt schön einfach, ne? Es passt irgendwie ins Bild, gewinnen montags nicht. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Montag zu tun hätte, weil dieses Spiel hätte der HFC auch nicht verlieren müssen. Es war nicht so, dass Braunschweig eine Übermacht war, dass die offensiv Halle an die Wand gespielt hätten. Die waren in manchen Situationen einfach cleverer, einfach zielstrebiger. Das war der Unterschied und dann haben sie es gut verteidigt. Also ich will mich da gar nicht drauf einlassen, weil ich finde, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Es hat nichts mit Montag zu tun. Das ist meine Meinung. Oder siehst du es anders, Olli? bin ich zu streng. Es ist die Abends, sind sie alle schon im Bett sonst 19 Uhr? Ich weiß es nicht.
Und nein, es ist jetzt natürlich wieder, weißt du, so eine Geschichte, die man irgendwie aufgreifen kann, gerade weil es ja auch immer beim HFC diese Proteste gegen die Montagsspiele gibt. So, das hast du ja an anderen Standorten jetzt nicht in der Deutlichkeit immer hängen. So, wo dann eben auch die Fankurve jedes Mal sagt, da verzichten wir auf die Unterstützung. Gestern war die Stimmung, soweit ich es vom Fernseher mitgekriegt habe, trotzdem ziemlich gut im Stadion. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, der da reinspielt. Na gut, letzte Saison hat so eh keine Fans, aber in dem Jahr davor, wenn du dann deine normale Unterstützung nicht hast, vielleicht fühlt es sich dadurch ein bisschen anders an.
Weiß ich nicht,
müssen wir die Spieler mal fragen. Und naja, und dann ist es natürlich vielleicht auch wieder so ein Kopfding, ne? Wenn dann die Mitteldeutsche Zeitung schon nach dem fünften Mal das irgendwie entdeckt hat und geschrieben hat, ja hier montags.
Aber ich weiß nicht, ob das Spieler wirklich so beeinflusst, ob die dann wirklich so drüber nachdenken. Also es heißt immer, die fokussieren sich aufs Spiel und sind im Kopf klar, wissen, worauf sie zu achten haben. Weiß ich nicht. Müsste man wirklich mal genau nachfragen, ob das ganz ehrlich bei irgendeinem Spieler eine Rolle spielt, ob der sich diese Statistiken in den Kopf reinholt und denkt, ah, jetzt wieder montags, weißt du?
Sagen wird's hier keiner, aber manchmal sind's ja eben so unbewusste Dinge. Ne? Und ich wollte jetzt bloß sagen, vielleicht sind's halt so eben die Fans so irgendwas, was man mal irgendwo gelesen hat und dann denkst du vielleicht vorm Spiel doch mal drüber nach und ja, keine Ahnung, jetzt mal ganz plump gesagt, Rico Schmidt, du weißt das besser als ich, hat immer gesagt, Kernarbeitszeit ist Samstag 14 Uhr. Vielleicht ist das bei manchen Spielern noch so drin und die haben dann so ihren Rhythmus und denken, Kernarbeit Samstag 14 Uhr und Montag ist dann in der Regel frei, ne? Und
ja, aber so sie haben ja nicht so gespielt, als ob sie frei hätten, weißt du? Also der Einsatz war ja wirklich völlig da. Da hat sich jeder reingeschmissen und da kannst du wirklich keine Abstriche machen. Also denk mal an die Szene, diesen schönen Spielzug, 25. Minute kam ein langer Ball rechts raus auf Eberwein, da war eigentlich schon weg und der grätscht da so rein und mit seinen langen Beinchen holte sich dann noch die Kugel und passte dann klug zurück. Dann Beuth legt ab auf Zimmerschied, das sah richtig gut aus. Also war auch in der zweiten Halbzeit Eberwein gut, fand ich. Also er hat einige gute Gegenpressing-Aktionen gehabt, das heißt also, wo er sich wieder den Ball holen wollte, auch mit guten Grätschen, also der war sehr aktiv, fand ich.
Das stimmt und was natürlich auch gegen das spricht, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind Szenen wie als Niedfeld und Tim Schreiber am Tor da irgendwie gemeinsam irgendwie diesen Ball halten.
Ja, stimmt.
Und wo dann Niedfeld erstmal so vor die Tribüne springt und da fast wie so ein Capo die Menge versucht mitzureißen. Ja, also das ist natürlich dann auch ein Beleg, dass die, und da gab es mehrere Szenen in dem Spiel, fand ich, wo sie einfach.
Ja, und die haben auch einfach Bock drauf, genau. Ich glaube, da kam noch Landgraf dazu, hat auch nochmal kurz seine Faust mit reingehalten Richtung Tim Schreiber. Und ich war am Samstag nochmal beim HFC, hatte Interviewtermin mit Finn Otto und Training war ja im Stadion, ist ja immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber du kannst so ein bisschen neben dem großen Tor, so ein 10 cm breiter Spalt, da konnte ich reingucken, da wurden gerade Standards geübt. Ich habe nicht viel erkannt, aber ich habe gesehen, dass sich da bei den Toren wirklich abgefeiert wurde. Ich glaube, es war Derstorf, bin mir aber nicht sicher. Der hat nach einer gelungenen Aktion da den Diver gemacht, ist da über den Platz gerutscht. Also da dachtest du, das ist mitten im Spiel, also selbst im Training ist diese Emotionalität, von der du gerade gesprochen hast, wirklich sichtbar gewesen.
Also können wir sozusagen den Montagsblues beiseite schieben.
Ja, genau.
Was natürlich auch noch auffällig war, Marcel Titrivero hat diesmal nicht gespielt, dafür Aaron Herzog auf der 6 oder je nachdem, wie man es dann sortiert, aber auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld. Für dich eine nachvollziehbare Entscheidung?
Na, ich glaube, Herzog hat ja auch gegen Toguchi angefangen, oder?
Da hat Titsch aber auch noch gespielt, müsste ich nochmal
nachgucken. Aber nicht füreinander, genau, ja, genau. Aber ich glaube, nicht 1:1 gewechselt, ja.
Genau, da hat Eberwein saß noch draußen gegen Toguchi und kam dann, ja.
Richtig. Nee, na, was heißt, also ich glaube, das ist auch keine Phrase, dass das eine relativ gute Auswahl momentan vorhanden ist beim HFC im Mittelfeld. Und so mein Gefühl ist bei Herzog, er ist vielleicht noch so ein bisschen trickreicher, macht noch was Überraschendes. Also Titsch Rivero ist sehr ballsicher, das ist klar, kann die Bälle gut verteilen. Und wir haben beim Ausgleich gegen Meppen ja gesehen, seine fantastische Schusstechnik von Aaron Herzog. Und er hat auch sein technisches Kapital immer wieder mal aufblitzen lassen, auch jetzt gegen Braunschweig. Zweite Hälfte, weiß nicht, so 65. Minute, glaube ich, wo er so einen schönen Lupferball spielt mit dem Fuß auf Zimmerschied, glaube ich. Also ja, er ist natürlich defensiv nicht ganz so auffällig. Das ist, glaube ich, so der Nachteil wie Titsch Rivero, der auch mal da ein bisschen robuster in die Zweikämpfe geht. Aber das ist vielleicht auch so eine gewisse Bauchentscheidung, da auf Aaron Herzog zu setzen. Das hat sich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie als negativ erwiesen. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
Ich glaube, das ist dann auch am Ende eher wieder eine Entscheidung für Michael Eberwein. Ne? Der hat ja gegen Türkgücü kam rein, hat beide Tore gemacht. Und das war jetzt so ein bisschen das Dilemma nach dem ersten Spiel. Eberwein hat eigentlich schon wieder an den Ketten gezerrt im Training und hat sich gezeigt. So, und dann hat es die Mannschaft aber gegen Meppen ja so gut gemacht gehabt, dass man dann gesagt hat, okay, wir fangen wieder mit der gleichen Formation an. Und aber dass Michael Eberwein mit der Lieblingsspieler von Florian Schnorrenberg ist, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
Ja, also ich finde, ist einer, wenn du mich fragst, wer hat sich so entwickelt, nach, was kann man sagen, nach drei Spielen, ist er einer, der da ganz vorn mit dabei ist, nicht nur wegen den Toren, sondern ich habe es ja angesprochen, wie er auftritt mit seiner Präsenz und mit seiner Hartnäckigkeit im Zweikampf, mit seiner Cleverness, also da ist er für mich einer, der zu Recht auch ein Startelf-Kandidat ist. Und noch ganz witzig vielleicht, am Samstag, pass auf, nette Anekdote noch, die Spieler haben dann die Tore aus dem Stadion rausgetragen und dann kam, beim ersten Tor waren vorne drei getragen, hinten drei getragen und beim zweiten Tor war es so, Tim Schreiber, Scherbakowski und Aaron Herzog und Tom Zimmerschied, also sie mussten das zu vier tragen, zwei vorne, zwei hinten und da kam gerade Lukas Griebsch frisch geduscht aus der Kabine und alle sagen, Griebschau, fass damit an, das ist schwer. Und Griebschau, nee, der ist weitergegangen. Wahrscheinlich wollte ich nochmal anfangen zu schwitzen. Es war sehr heiß am Samstag. Und da habe ich mit angepackt und durfte zum ersten Mal so ein Tor tragen neben Aaron Herzog. Und haben wir gleich so gequatscht und hat mir auch gut gefallen sozusagen. Also hat erzählt, in Gladbach damals bei seiner Ausbildung musste er keine Tore schleppen, aber hat auch kein Problem damit jetzt, welche zu tragen. Und ja, also ich glaube, auch so von der Persönlichkeit und so ist das einer, der vielleicht auch mit seiner Art dann deshalb auch so gut ins Team passt.
Aber was ist denn das für eine Aussage von dem Griebschau, wie du ihn gerade genannt hast?
Zumindest haben sie den Spieler ihn so genannt,
als junger Spieler dann zu sagen, ich trage das Tor nicht mit.
Der war ja schon frisch geduscht, der hatte schon ein weißes T-Shirt an und ich glaube, da stand ein Auto da, LG, Lukas Griebsch, das muss die Familie gewesen sein, ich weiß es nicht, der ist da schnurstracks hin und sie haben ihn wirklich angesprochen, pack mit an und er ist einfach weitergegangen sozusagen, vielleicht, weiß ich nicht, weißt du, ich glaube, der hatte schon geduscht und wenn du da einmal vom Stadion auf das Trainingsgelände dieses Tor schleppst, selbst als ich mit angefasst habe und ich habe enorme Kräfte, ne, dann fängst du trotzdem an zu schwitzen.
Ja, das ist mir völlig klar, weil das ist natürlich, also das kenne ich jetzt auch aus Mannschaften, für die ich teilweise sogar gespielt habe oder ist ja generell. Naja, es hat sich über die Jahre auch ein bisschen geändert, aber auch im Profibereich, dass dann natürlich gerade die Jüngeren auch mal einmal öfter das Tor tragen müssen. So. Und
ja, haben ja die anderen auch gemacht für den Otto beim anderen Tor, aber ich weiß nicht, wer hat da auch im Training getroffen? Ich kann die Sache auch nochmal aufklären, nochmal ganz konkret nachfragen für dich, Olli. Warum hat er auf Bitten seiner Kollegen nicht mit angefasst?
Ja, das würde mich doch interessieren, so, weil da haben wir gleich so, weißt du, hier.
Vielleicht darfst du es auch nicht in Zivilkleidung, vielleicht darfst du auch beim HFC nur Tore in Trikot tragen.
Das könnte sein, ja. Worüber wir auch reden müssen, sind die Elfmeter. Zum dritten Mal in dieser Saison ist der HFC durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Wie lässt sich diese Häufung erklären?
Ich glaube, sie wollen Tim Schreiber einfach so ein bisschen in Form bringen, weil bei den ganzen Elfmetern sei ja, also da kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, aber es war immer so, dass er immer in die falsche Ecke gesprungen ist, gegen Meppen, gegen Türkgücü und jetzt auch gegen Braunschweig, aber wir wollen erstmal über die Entstehung dieser Elfmeter reden. Also gegen Meppen war es, weißt du ja auch noch, keine gute Absicherung nach einer Ecke und dann stellt sich Sternberg so ein bisschen ungeschickt an und hebelt da den Kollegen aus, dann gibt's Elfmeter. Gegen Türkgücü war es von Landgraf, glaube ich, ein Stellungsfehler, ne, und dann haut Schreiber den Münchner um, sind einfach alles Fehler, ne, und jetzt war es so, da dachte ich mir bei dieser Szene, eigentlich war das gut gemacht von Sternberg, also wieder ging's über die rechte Seite, die rechte Braunschweiger Seite, die linke hallische Abwehrseite und Sternberg überholt seinen Gegenspieler noch. Ich dachte, jetzt hat er den Ball, aber dieser Gegenspieler macht es unglaublich clever. Der spielt den Ball, spitzelt ihn nochmal so rum und dann ist Samson einfach zu hölzern für meine Begriffe da im Strafraum. Es gibt eine einfache Körpertäuschung vom Gegenspieler. Er lässt das Bein stehen, der nimmt es an, Feierabend. Und dann war es einfach so, die Häufung, drei Fehler, drei Elfmeter, weil dreimal im Strafraum. So einfach.
Nee, das ist ja ganz klar. Ja, aber normalerweise ist es ja so, da gibt's ja auch auf verschiedenen Portalen dann immer so Übersichten, wer wie viele Elfmeter pro Saison hatte. Und normalerweise sind die Mannschaften da so irgendwann spät in der Saison nach 30 Spielen bei 6 bis 10 Elfmetern. So, jetzt hat der HFC 3 nach 3 Spielen. Also da muss es ja schon, ich gebe dir da völlig recht, dass das natürlich im Einzelfall immer verschieden ist, aber vielleicht doch irgendwie Erklärung geben, warum die gerade so gehäuft auftreten.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube ehrlich, das ist ein Zufall, diese Häufung von drei Elfmetern jetzt in drei Spielen. Weil wenn ich mir die letzten anschaue,
Sternberg hat die Sache ja eigentlich schon so gut wie geklärt und dann ist es Samson, der da ein bisschen hölzern vorgeht und sich von einer einfachen Körpertäuschung seines Gegners austricksen lässt. Er hätte da eigentlich gar nicht so aggressiv zu Werke gehen müssen, hätte einfach seinen Gegenspieler begleiten können, denn der HFC stand ja noch sortiert. Es standen noch drei Verteidiger auf einer Linie. Eigentlich waren sie irgendwie in Überzahl, glaube ich sogar, zumindest gleiche Anzahl. Klar kann man auch diskutieren, es gab ja davor dieses vermeintliche Foul an Zimmerschied, hätte eventuell Freistoß für Halle geben können. Florian Schnurmberg hat am Ende gesagt, das ist ein Kann-Elfmeter, das würde ich auch unterstützen.
Ein Kann-Freistoß meinst du, ne?
Ein Kann-Freistoß, Entschuldigung, ein Kann-Freistoß, genau. Würde ich auch so unterstützen, aber das nützt jetzt alles nichts mehr. Also ich bleib dabei, ich sehe da jetzt kein Muster, warum es immer Elfmeter gibt. Ich glaube, das waren drei individuelle Fehler und das war im Strafraum und deshalb gab es dreimal Elfmeter.
Okay, dann nehmen wir das so hin und schauen, ob es der HFC dann vielleicht in der nächsten Woche besser machen kann, beziehungsweise ja am Freitag schon gegen Viktoria Berlin. Sprechen wir später auch noch ein bisschen drüber. Was ich noch ganz interessant fand, also in unserer Facebook-Gruppe gab es ja dann auch wieder sehr viele Kommentare. Die Leute waren natürlich insgesamt ziemlich unzufrieden, auch mit dem Spiel. Da hast du jetzt schon gesagt, dass du das jetzt nicht ganz so gesehen hast, sondern dass auch ein paar ziemlich gute Passagen dabei waren. Und sie haben sich aber auch über den Schiedsrichter ein bisschen aufgeregt. Was war da so dein Eindruck? Ich fand ihn jetzt nicht auffällig, muss ich sagen.
Bin jetzt auch überrascht über die Frage. Also sicherlich spielen die auf die Situation an. Terence Boyd hätte man auch in der ersten Halbzeit Elfmeter geben können. Wird da eigentlich rustikal von hinten angegangen. Dann diese Zimmerschied-Aktion. Das sind natürlich am Ende, könnten das Spiel entscheidende Szenen gewesen sein. Ne? Kriegt Boyd den Elfmeter, geht Halle eventuell in Führung. Kriegt Zimmerschied das Foul für sich zugesprochen, fällt nicht das 1:0. Kann man sich aufregen, aber ich mag immer nicht, ich weiß nicht, wo das immer alles so herkommt, diese extreme Erwartung. Also das war nicht das beste Spiel. Ich habe gesagt, sie sind nicht ans Optimum gekommen und deshalb haben sie keine Punkte mit nach Hause genommen. Aber das war das ja auch keine Katastrophe. Das war doch in der ersten Halbzeit ein unterhaltsamer Kick. Nur weil Braunschweig das Spiel davor mit 4:0 verloren hatte, dachten vielleicht schon welche, das ist eine Mannschaft, die ist völlig angeknackst und jetzt eine leichte Beute für Halle. Aber das ist eben nicht so. Und so eingespielt und so gefestigt mit diesen neuen Spielern ist der HFC eben auch noch nicht. Und es sind dann am Ende eben immer wieder diese Kleinigkeiten. Es waren zwei Standards, die dieses Spiel am Ende entschieden haben. Und ja, deshalb finde ich es auch Quatsch, da jetzt irgendwie drauf rumzuhacken und da irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen. Ich habe es ja vorhin angedeutet, was besser werden muss im ersten Teil. Und das wird auch wieder besser werden. Also gegen Viktoria Berlin, glaube ich, kann es in die eine oder auch in die andere Richtung genauso laufen.
Das ist jetzt eine sehr vage These, ne? Es kann in die eine oder andere Richtung so laufen.
Ja, das war ein bisschen verquatscht. Ich will damit sagen, na klar könnt ihr auch wieder gegen Viktoria Berlin verlieren, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, weil so schlimm war das jetzt nicht, dass man sich keine Torchancen herausspielt oder irgendwie nur hinterher rennt. Da gab es in der vergangenen Saison andere Spiele. Denke an Bayern 2, das 0:4. Da haben sie wirklich keinen Stich gesehen. Da musste man sich schon ein bisschen Sorgen machen, aber so weit sind wir in dieser Saison noch lange nicht.
Ich habe auch deshalb wegen des Schiedsrichters gefragt, weil das ja der Benjamin Brandt war, der ja auch, ist schon eine ganze Weile her, aber auch in Halle mal zwei Spiele abgeliefert hat, unter anderem damals gegen Heidenheim. Habe ich letzte Saison mit Marcel Tetrivero auch über das Spiel gesprochen. Der hat ja damals noch für Heidenheim gespielt, hat auch das Siegtor geschossen, wo sich der HFC so richtig krass benachteiligt fühlte. Und da bin ich bloß drüber gestolpert, als mir gestern aufgefallen ist, dass der Brandt das Spiel leitet. Und dann habe ich mal nachgeschaut und festgestellt, der hat den HFC 7-mal gepfiffen und 6-mal hat der HFC tatsächlich verloren.
Okay. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Dann ist es vielleicht eine Verschwörung, da musst du der Sache nachgehen, weißt du?
Und genau, also hat der DFB hat das Spiel extra montags angesetzt und den Brand geschickt.
Richtig.
Damit auf jeden Fall Braunschweig gewinnt.
Und warum sollte Halle verlieren? Damit, was ist da die Theorie, Olli?
Na, da, dieser, weiß ich nicht, Benachteiligung von Ostmannschaften oder keine Ahnung. Nein, das ist natürlich, ist natürlich Quatsch, fand ich bloß sozusagen, bin ich drüber gestolpert, genau, ja, und fand ich interessant, dass wir es zumindest mal noch kurz einstreuen, aber ich bin da bei dir, es lag weder am Montag noch am Schiedsrichter gestern, sondern an der eigenen Leistung vom HFC. Und das bringt mich zu der Frage, ja, wo steht denn der HFC jetzt? Was lässt sich da nach drei Spielen erkennen? Siehst du die Mannschaft spielerisch irgendwie weiter als letztes Jahr? Siehst du sie anders als letztes Jahr?
Also ich würde sagen, ich sehe sie schon einen ganz kleinen Tick weiter als in der letzten Saison. Was auffällig war, ist, dass sie in den ersten beiden Spielen diese Comeback-Qualitäten gezeigt haben, dass sie also wirklich dreimal in Rückstand lagen gegen Meppen einmal, gegen Türkgücü zweimal, dass sie immer wieder zurückgekommen sind, dass sie auch das gegen Braunschweig versucht haben. Natürlich nicht mit dem Erfolg, haben wir angesprochen. Aber ich sehe zum Beispiel, dass gerade in der Innenverteidigung der Spielaufbau nicht mehr mit so viel langen Bällen versucht wird zu operieren, wie jetzt vielleicht in der letzten Saison. Also da wird auch mal versucht, das heißt natürlich gegen Braunschweig, nicht ganz so oft so auch mal anzudribbeln, das Spiel eben von hinten zu eröffnen, eben nicht die langen Bälle zu schlagen. Wobei, das ist immer schwierig. Man hat es auch gesehen, wenn Niklas Landgraf, der für mich eine solide Partie gemacht hat, wenn er quasi scharf angelaufen wird, dann hat er auch oft in der zweiten Halbzeit, das hat Braunschweig klug gemacht, sie haben ihn angelaufen. Er hat dann sozusagen den langen Ball geschlagen, immer auf die linke Seite, hat versucht, Derstroff zu finden. Das ist etliche Male nicht gut gegangen. Mal kam er an der Ball, mal aber oft kam er eben nicht an. Und dann kommt eben dieser Spielrhythmus nicht rein, dieser Spielfluss nicht rein und du kommst eben nicht in solche längeren Ballbesitzphasen, wo du mal so eine Abwehr auch mal hin und her schieben lässt und vielleicht geht dann doch mal irgendwo eine Tür auf. Das ist dem HFC eben nicht geglückt, ne? Mal wirklich den Ball mal lang in den eigenen reinzuhalten, mal Ruhe zu haben, nicht sofort das Ding nach vorn zu dreschen. Gut, aber das sagt sich auch immer leicht, weil Braunschweig hat auch verdammt gut verteidigt, fand ich. Also die haben da einfach hinten alles weggeräumt in der Innenverteidigung und auch über die Außenbahn gab es aus deren Sicht keinen großen Durchbruch, glaube ich.
Mhm, stimmt. Na, ich finde das ganz interessant, weil das sich auch so ein bisschen mit meinen Beobachtungen deckt, aber ich fand, es waren eben schon auch nicht sonderlich lange, aber diese Ballbesitzphasen mal da, irgendwann so zwischen der 60. und 70. Minute, da hat es der HFC wirklich gut geschafft, den Ball laufen zu lassen. Da waren auch wenig lange Bälle dabei. In der ersten Halbzeit gab es auch mal so eine Phase. Also die Ansätze sind schon da und ich gebe dir da auch recht, dass sich das im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen verändert hat. Aber Jannik Sternberg hat dann nach dem Spiel gesagt, am Ende haben wir dann eben doch zu oft den langen Ball gespielt. Da bist du dann irgendwie in dieses alte Muster zurückgefallen, weil dir dann nichts Besseres mehr eingefallen ist.
Ja, weil es auch schwerer wird, ne? Also wenn eine Mannschaft hinten massiert steht, also Braunschweig stand dann auch, die haben nach vorne nicht mehr allzu viel getan. Klar gab es immer noch mal einen oder anderen Konterversuch, aber was willst du da machen? Also wir sind jetzt auch nicht der FC Bayern München, der HFC, dass man diese Mannschaft da mit Kreuz- und Querpässen und mit Bällen hinter die Abwehrreihe irgendwie auseinanderdividiert. Das funktioniert natürlich auch nicht. Wir sind in der dritten Liga und ich glaube, das zeigt mir eine Mannschaft in der dritten Liga, die es schafft, gegen eine gut sortierte Defensive, die wirklich auseinanderzunehmen.
Soll ich dir eine sagen?
Sag's mir, Viktoria Berlin.
Der erste FC Magdeburg. Die haben zumindest am Wochenende gegen Havesit, das Spiel habe ich auch gesehen, deswegen ist mir auch da standen die Gegner dann quasi über das ganze Spiel mit 10 Leuten hinten drin und sie haben sich da auch sehr lange schwer getan, aber sie haben dann in den letzten 10 Minuten es dreimal geschafft, sich irgendwie...
Das war dann Elfmeter, ne, glaube ich. War der berechtigt?
Sie haben sich dann so durchkombiniert, dass die Havelser dann nicht mehr hinterhergekommen sind und es dann eben nur noch über Foul lösen konnten.
Ach so, okay.
So, und das fand ich war dann schon so eine Qualität, wenn du die Szenen gesehen hast. Und es gab eben vorher auch noch eine Szene, wo Obermeier dann ein bisschen leicht im Strafraum fällt. Da gab es noch keinen Elfmeter, aber da war der Ansatz im Prinzip schon der gleiche. So, das heißt, sie haben es dann wirklich geschafft, gegen 10 Leute am eigenen Strafraum sich irgendwie durchzuspielen und sind dann doch noch dadurch zu den Abschlüssen beziehungsweise zu den Elfmetern gekommen. Und ich finde, das ist so, ist jetzt natürlich blöd für den HFC, wenn man das genau das sich als Vorbild nehmen muss. Aber ich finde, da könnte man sich mal angucken, wie man eben gegen so eine verteidigende Mannschaft das vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser machen kann.
Okay, musst du aber davon ausgehen, ist Havelse in der Abwehr zu vergleichen oder im Spiel gegen den Ball zu vergleichen mit Braunschweig? Weiß ich nicht. Das eine ist ein Zweitliga-Absteiger, das andere ist ein Aufsteiger. Ich glaube, da gibt's auch schon Qualitätsunterschiede, wenn du dir den Kader anschaust.
Glaube ich auch, aber momentan sind beides Drittligamannschaften.
Aber denke an den DFB-Pokal. Zum Beispiel Jena hat es geschafft, gegen Köln sich in die Verlängerung zu retten. Also da gab es etliche Mannschaften. Babelsberg hat gegen Fürth sogar das Elfmeterschießen gewonnen. Also du siehst selbst, Bundesligisten tun sich gegen Mannschaften, die drei Klassen unter ihnen stehen, schwer.
Ist ja klar, aber die Frage, du hast gesagt, zeig mir eine Mannschaft, die das kann. Ich habe halt eine gesehen am Wochenende, die das aus meiner Sicht genau dieses Problem gelöst hat. Das wird jetzt auch nicht immer klappen auf die Art und Weise und es werden natürlich auch nicht alle Mannschaften so tief stehen, aber gerade in dem Spiel hat es darüber dann eben funktioniert.
Okay.
Ja, eigentlich wollte ich noch mit dir über die Zugänge sprechen, die jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen dazugekommen sind, aber Finn Otto hat gar nicht gespielt und Keba Bachi ist nach 20 Minuten wieder verletzt ausgewechselt worden. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da...
Genau, ich hatte noch mit Lars Töffling telefoniert. Er war noch nicht beim MRT, soll noch erfolgen. Irgendwas am Oberschenkel müssen wir jetzt nicht rumstochen im Nebel, weiß ich nicht. Ein Satz noch zu Finn Otto, mit dem habe ich mich ja lange unterhalten und sehr aufgeräumter, aufgeweckter Bursche, klar im Kopf, hat Abitur gemacht, also redet wirklich gerne und hat was Interessantes gesagt über sein Verhalten als Spieler beziehungsweise seine Spielweise. Wir hören mal rein, Olli.
Ich würde mich als Fußballer bezeichnen, der eigentlich immer gerne den Ball haben möchte, das Spiel nach vorne sucht. Ja, also ich scheue nicht zurück vor schwierigen Pässen in die Tiefe oder sowas. Und ich bin auch bekannt für Dribblings, für riskante Dribblings. Das ist nicht immer allzu gut, aber ja, das macht mich aus.
Also du hörst, der Junge ist selbstbewusst und Florian Schnorrenberg hat ja auch gesagt, seine Zeit wird kommen, vielleicht schon am Freitag gegen Viktoria Berlin.
Da bin ich sehr gespannt, weil da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das Gefühl habe, dass Florian Schnorrenberg nicht der allerrisikobereiteste Trainer ist, sondern dann eher auf Sicherheit und Erfahrung setzt, ob dann das so mit dem zusammenpasst, was der Finn Otto vorhat.
Ja, aber man kann natürlich auch so ein bisschen das Ganze bestutzen, ne? diesen Offensivdrang, und kann ihn dann vielleicht auch mal so ein bisschen zur Selbstdisziplin ermahnen. Vielleicht macht das Finn Otto mit, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen.
Aber ich erinnere mich noch vage an die Folge von dir, Stefan, mit Daniel, wo du eine Rakete versprochen hast, einen richtig dicken Fisch.
Habe ich nicht gesagt. Also pass auf, das ist ganz gefährlich. Ich habe es mir extra nochmal angehört. Ich habe gesagt, da kommt was, Zitat, da kommt was Großes. Das war das Zitat.
Mhm.
Genau. Und was Großes, und da wollte ich jetzt nochmal sagen, da muss ich wohl ein bisschen für ganz schön Euphorie und Erwartungshaltung gesorgt haben. Mit was Großem meinte ich, ja, das ist ein guter Spieler, aber vor allem die Körpergröße. Ne? Also da habe ich so ein bisschen Ironie im Radio verbreitet, und das ist immer wahrscheinlich schwierig, nicht im Radio, sondern hier im Podcast, also übers Internet und alle anderen möglichen Ausspielwege. Also das ist einer, ich habe mir nochmal angeschaut, den Marktwert, so einen hatte der HFC noch nie, heißt aber nicht, dass der 5 Millionen wert ist, sondern einfach eine gute Summe, die ich so beim HFC noch nicht gesehen habe, und dass er vor allem über Körpergröße gekommen wäre. Aber jetzt ist es nicht dazu gekommen, weil Finn Otto ist da und deshalb wird der erstmal nicht kommen.
Na, jetzt hast du natürlich jetzt, müsstest du eigentlich auch sagen, wer es war, wenn es sich jetzt eh erledigt hat.
Naja, aber man weiß ja nicht sozusagen, wie sich das noch entwickelt. Also es kann ja sein, dass sich noch einer verletzt oder so, und auf einmal geht die Tür vielleicht wieder auf, weißt du?
Belassen wir es dabei für
irgendwann
den Moment.
Irgendwann hau ich's raus, okay? Wir machen noch ein bisschen Aufspannung.
Naja, wenn die Transferperiode rum ist, spätestens in 2 Wochen. Wenn er dann noch nicht da ist, dann kannst du es auch erzählen, glaube ich. Lass uns noch ein bisschen über Ex-HFC-Spieler sprechen. Erstmal, das können wir sicherlich relativ kurz halten, Jan Washausen war mal wieder zu Gast im HFC-Stadion als Experte von Magenta Sport. Ja, der ist auch ein bisschen abgetaucht, ne? Letztes Jahr lange vereinslos gewesen, dann in Bayreuth gelandet, und dann habe ich schon wieder den Überblick verloren, wo er sich jetzt rumtreibt, aber du hast es herausgefunden.
Ja, und unfassbar, ich habe einfach bei Transfermarkt geschaut, und zwar spielt er jetzt in der 6. Liga in Hessen, Verbandsliga ist das, glaube ich, bei Neu-Isenburg. Also ich glaube, das klingt eher so ein bisschen nach einem Abtrainieren, weißt du, das ist so ein bisschen deine Spielklasse, glaube ich. Du bist ja auch aktiv, das ist ja auch, glaube ich, 6. Liga, und vielleicht begegnet ihr euch ja mal bei irgendeinem Spiel oder so, ne? Könnte doch sein.
Naja, aber das ist dann ja nur noch Landesebene, also da werden wir uns nicht begegnen. Ich bin auch noch eher 1-2 Ligen tiefer anzusiedeln, muss man auch sagen. Aber ja, ist ein bisschen schade für ihn auch, dass das dann in Bayreuth, ja, nicht, also genau, beim HFC keinen Vertrag mehr bekommen. Ich meine, das ist Björn Jopik auch passiert, über den werden wir gleich noch sprechen. So, aber dann, okay, hältst du dich ein halbes Jahr fit, habe ich dann auch gelesen, hat er irgendwie bei Kickers Offenbach da bei seinen alten Kumpels mittrainiert, beziehungsweise Waldhof Mannheim, die haben ihn auch mal ein paar Tage mittrainieren lassen. So, und dann kommst du nach Bayreuth, wirklich ambitionierter Regionalligist auch, und machst dann da irgendwie in einem halben Jahr 2 Spiele und stehst dann im Sommer wieder in der gleichen Situation. Also das ist für ihn persönlich, finde ich das schade. So, aber mal gucken, er hat ja dann auch sein Studium schon relativ weit gebracht in seiner Zeit in Halle, und jetzt vielleicht ergibt sich dann über Magenta ja auch wieder noch eine andere Option im Fußball. Wir werden das einigermaßen im Blick behalten.
Telegen und kompetent ist er ja am Mikrofon, muss man sagen.
Genau. So, der nächste Ex-HFCer, der in dieser Woche aufgefallen ist, ist Klaus Jasula. Der ist A, vom HSV nach Darmstadt gewechselt, und B, hat er das erste Mal seit 2013 ohne Helm gespielt. Kannst du dir Klaus Jasula ohne Helm vorstellen, Stefan?
Ja, weil ich habe ihn in Halle sozusagen ganz oft ohne Helm gesehen. Er hat eine ganz unspektakuläre Frisur. Normal, wie jeder andere auch, so ein bisschen leicht kurz, dunkle Haare. Ja, ich habe es mitbekommen, er wollte wahrscheinlich ein bisschen aufgrund des Wetters ein bisschen Luft dran lassen, und irgendwie war es auch so ein Neustart für ihn. Aber ich überlege gerade, was das so bedeuten würde. Also was es heißt, ein Jasula ohne Helm, das ist wie, weiß ich nicht, wie können wir das vergleichen? Gibt es da beim HFC irgendjemand, der eine Marotte hat? Aber mir fällt irgendwie keiner ein, weißt du? Das wäre wie Terence Boyd mit langen Haaren vielleicht. Vielleicht so, weißt du, aber
mit so einer Mähne, wie Björn Juppig sie damals beim HFC hatte.
Ja, zum Beispiel.
Mhm. Ja, geht in die Richtung. Also er ist auf jeden Fall, aber Klaus Jasula war ja hier auch im Rahmen der Reihe vom HFC in die Bundesliga zu Gast. Ich denke, mit dem Wechsel nach Darmstadt hat er sich da jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen von entfernt.
Aber er war ja mal da. Also die Reihe steht und die wird ja immer größer, die wird ja immer mehr erweitert wahrscheinlich, ne?
Ich wollte es gerade sagen, ja. Wir haben den nächsten Ex-HFC-Spieler, der es vom HFC in die Bundesliga geschafft hat und der es im Gegensatz zu den anderen auch direkt geschafft hat.
Und das innerhalb von 2 Monaten, das ist schon krass, oder?
Absolut. Erzähl uns, Stefan, wer ist es?
Da, ich präsentiere hiermit. Antonius Papadopoulos. Antonius Papadopoulos ist es, genau, 76. Minute war es, glaube ich, oder 78. Minute beim Stand von 5:1 für Borussia Dortmund im Samstagabendspiel, erste Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt, ist er reingekommen für Witzel, glaube ich. Weiß nicht genau, ich glaube ja, also jedenfalls durfte er ja eine gute Viertelstunde Bundesliga-Luft schnuppern, das ist Wahnsinn, ich habe gleich Daniel Ziebig geschrieben, das ist irgendwie, also ich war wirklich baff kurz, als ich das gelesen habe. Er war ja schon bei den Profis mit im Trainingslager mit dabei, war auch am Freitag beim Spiel der zweiten Mannschaft, wo er eigentlich angestellt ist, gegen Freiburg, nicht im Kader. Also das war für Marco Rose schon so vorgesehen, dass er ja vielleicht ein Mann ist sozusagen, wenn es läuft und er ihn bringen kann. Und er hat es, ja, glaube ich, mehr als richtig gemacht, wenn man schon, weiß ich nicht, am ersten Spieltag gleich eine Viertelstunde Bundesliga spielen darf. Daniel Ziebig hat gemeint, da haben wir ja nicht alles verkehrt gemacht. Und ich glaube auch, es ist die Mischung Ziegner-Himisch, Schnorrenberg-Ziebig, die diesen Antonius Papadopoulos auch, sage ich mal, so geformt haben, dass ein Marco Rose sagen kann, den kann ich hier ohne Bedenken spielen lassen. Zumindest beim 5:1 Stand für Dortmund.
Das stimmt wohl, wobei es da ja auch, muss man auch nochmal sich erinnern, der Junge auch ganz schöne Schwierigkeiten hatte. Ne? In seinem ersten Jahr in Halle, da ist er kaum zum Zug gekommen, weder unter Ziegner noch unter Schnorrenberg. So, wenn er mal gespielt hat, dann haben alle immer gesagt, ne, der will brutal, aber der ist ein bisschen übermotiviert und hektisch und so weiter. Und dass er dann wirklich im zweiten Jahr diesen Sprung gemacht hat, hing natürlich auch damit zusammen, dass er erstmal die Chance bekommen hat, als sich Tich Rivero, glaube ich, verletzt hatte und mal ein paar Wochen ausgefallen ist. So, aber sich dann auch so festzuspielen und dann zu sagen, ich lasse das nicht mehr los, das ist eben wirklich ein großer Schritt, der ihm da gelungen ist. Und dann dieser Wechsel nach Dortmund, ja, dass das jetzt in einem Jahr, wo eine Europameisterschaft ist, wo die 100 gefühlt Nationalspieler haben, die dann auch erstmal zum Vorbereitungsstart nicht da sind, dass du da mal dich zeigen darfst bei den Profis, das ist, glaube ich, jetzt nicht unnormal, aber dass du es dann tatsächlich über die ganze Vorbereitung auch durchziehst und er hat ja dann auch in allen Vorbereitungsspielen gespielt, soweit wie ich das verfolgt habe, wurde im DFB-Pokal auch schon eingesetzt und hat jetzt eben tatsächlich seine Premiere in der Bundesliga gegeben.
Chapeau, Glückwunsch, wirklich.
Gut, und dann ist noch ein ehemaliger HFC-Spieler, der jetzt mutmaßlich seine Karriere beendet hat, aber wo in Halle trotzdem ziemlich kräftig spekuliert wird, ob er nicht doch nochmal zum HFC wechselt. Marco Hartmann.
Genau, hat ja auch Ralf Minge bestätigt im Interview mit Robert Paul Blömicke, dass da zumindest erstmal ein Kontakt stattfinden wird. Die werden sich austauschen. Was das am Ende heißt, wird man sehen. Ich habe jetzt überlegt, ob das jetzt Sinn machen würde, Marco Hartmann zu verpflichten. Hängt natürlich immer so von verschiedenen Faktoren ab, ne? Wie teurer wäre er, auf wie viel würde er verzichten, wenn man quasi von Dynamo Dresden kommt und würde er dem HFC weiterhelfen? Er muss sich garantiert einstellen auf eine Rolle, die heißt Reservist, eine Mischung zwischen Bank und Tribüne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sozusagen im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung, wenn alle fit sind, reichen würde für die Startelf. Das würde mich sehr überraschen. Er war ja sehr verletzungsanfällig zuletzt, hat, glaube ich, 8 Monate oder so nicht gespielt. Ist auch ein gewisses Risiko, ist aber einer, sage ich mal, der richtig ein Köpfchen hat und der auch in der Kabine und so im Umfeld was bewirken kann und würde so ein bisschen diese alte Philosophie von Kühne, also Ralf Kühne, dem ehemaligen Manager und Micha Schädlich und Jörg Sitte so ein bisschen aufleben lassen, immer mal so ein Oldie zu holen, denke an Marco Engelhardt, an Ivica Banovic, weißt du, solche Leute zu haben, die einfach schon alles erlebt haben, und vielleicht dann mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Können, dann doch der Mannschaft weiterhelfen. Nicht immer geht's gut, denk an Christian Tiffert, aber bei Bandovic und Engelhardt ist es gut gegangen.
Das stimmt. Ich meine, Marco Hartmann war ja hier auch zu Gast, als wir Ralf Minge vorgestellt haben. Und da hat er es ja relativ deutlich gesagt, fand ich, dass er es sich stand damals, das war im Mai oder so, nicht vorstellen könnte, sondern weil sein Plan eigentlich ist, entweder Dynamo noch ein Jahr oder Karriereende. So, nun ändern sich solche Pläne und hat jetzt bei Dynamo auch echt geackert, um da nochmal sich für den Vertrag zu empfehlen, hat aber keinen bekommen, aber er hat jetzt trotzdem irgendwie eine Vorbereitung und so weiter mitgemacht. Ja, und mit dem sportlich nicht helfen, da sehe ich es, glaube ich, ein bisschen anders als du, weil der hat letzte Saison tatsächlich nur 8 oder so Spiele für Dynamo Dresden gemacht. Die acht haben die aber alle gewonnen. So, das heißt, das war die beste Phase von Dynamo und da war er eben auch maßgeblich mit beteiligt.
Er war Kopfballstark, hat auch gleich Kopfballtore gemacht, ne?
Genau, und er hat aber halt auch vor allem super verteidigt in der Dreierkette, glaube ich. So, und das war auch eine Zeit, wo Basti Mai ausgefallen ist, also wo sie da auch ein bisschen Nöte hinten drin hatten. Und da war er mit eine prägende Gestalt. So, deswegen glaube ich, wenn er verletzungsfrei wäre, würde er dem HFC auch helfen können und würde, glaube ich, nicht nur zwischen Bank und Tribüne pendeln, sondern eher vielleicht jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an machen, aber doch auch öfter mal spielen und sicherlich eher zur Stammmannschaft gehören.
Meinst du wirklich? Also, weil ich finde, dann ist irgendwann auch die Gefahr groß. Ich meine, ein Jannis Vollert, der hofft auf sein Comeback, der war eigentlich gesetzt als Innenverteidiger, und Sören Reddemann auch, der war dann auch gesetzt. Dann hast du 2 Innenverteidiger, dann hast du Finn Otto, den Eintracht Frankfurt garantiert mit dem Auftrag nach Halle geschickt hat, der Junge soll Spielpraxis sammeln. Das war auch der Grund vielleicht, warum Oliver Glasner gesagt hat, ich lasse ihn ziehen, weil eigentlich war gar nicht so klar, ob er überhaupt gehen darf. Und dann wäre das der 4. Innenverteidiger, Niklas Kastenhof, höre ich auch immer, der ist talentiert, der ist schnell, bekommt aber auch kaum seine Chance. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich...
Gut, ich meine, bei Vollert und Reddemann ist jetzt so, die fallen jetzt eben erstmal auch noch eine ganze Weile aus. Und dann ist es ja nicht nur... Die sind dann wieder gesund geschrieben, sondern das weißt du ja auch, dann dauert es dann auch noch ein paar Wochen, bis sie dann wieder die alte Formation haben. Jetzt ist es eben wieder so, ich meine, gestern haben ja schon wieder alle die Luft angehalten, als Yannick Sternberg da irgendwo kurz liegen geblieben ist, weil du dann gedacht hast, wen sollst du da jetzt noch bringen hinten? So, deswegen kann es aus meiner Sicht eigentlich nicht schaden, wenn du noch auch einen Innenverteidiger hättest, den du auch auf der 6 spielen lassen kannst. Also so dick ist der Kader da nicht. Und wenn du dann natürlich so, und das wäre ja dann genau die Rolle, einen Marco Hartmann hast, den du sagst, okay, der ist fit, so, wenn wir ihn brauchen, können wir ihn auch spielen lassen, und man kann ihm aber auch sagen, du, pass auf, wir lassen dich aber auch mal draußen. So, das wäre, glaube ich, das kann man vorher vereinbaren, und dann wäre es okay, und dann glaube ich, könnte er sportlich helfen, aber das ist ja alles Makulatur, wenn er am Ende sagt, nee, er macht jetzt wie geplant Schluss mit Fußball.
Okay, ein bisschen Überzeugung dabei, die du jetzt geleistet hast, stimmt. Ja, wir lassen es einfach überraschen. Also dann taxiere ich die Chance vielleicht doch jetzt ein bisschen höher nach deiner Argumentationskette.
Ja, und dann bleibt uns zum Abschluss noch der kurze Ausblick. Am Freitag, wir haben es gesagt, gibt es das Wiedersehen mit Björn Jopek und zumindest in meiner Erinnerung das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel mit Viktoria Berlin, zumindest seit sehr langer Zeit. Die Berliner mit 10-1 Toren gestartet, mit 9-0 Punkten. Momentan Tabellenführer. Was ist da drin für den HFC?
Alles ist da drin. Also jetzt darf man auch nicht denken, Mensch, die sind ja förmlich unschlagbar, putzen Braunschweig 4-0 weg, wir verlieren gegen Braunschweig, oder HFC verliert gegen Braunschweig, die putzen Kaiserslautern, glaube ich, auch 4-0 weg, ne? Ja, was soll da drin sein? Da ist alles drin. Also ich finde, da geht das Spiel von vorn los. Der HFC braucht sich da nicht verstecken, braucht da keine Angst zu haben. Ich meine, Björn Jopek wird da schon so ein bisschen was flüstern über den einen oder anderen Spieler. Das ist ja auch ganz normal.
Ja, wobei so viele aus seiner Zeit sind ja auch gar nicht mehr dabei.
Ja, ne? Stimmt. Ja, aber ein paar glaube ich noch, oder?
Na, Niedfeld, Landgraf.
Ja, das sind ja, die Innenverteidigung, genau.
Ein paar sind, also Beuth, so, also ja, doch so die Hälfte ungefähr der kennt er doch noch.
Genau, wichtig ist einfach, und das muss diesmal so die Maxime sein, vielleicht mal nicht in Rückstand zu geraten, sondern endlich mal mit diesem Gefühl einer Führung ein Spiel bestreiten zu können, wo sich ja auch mal, die Seite haben wir noch gar nicht gesehen vom HFC, ne? Also doch gut nach dem 2-1 gegen Meppen, und dann kam ja auch schnell das 3-1, aber trotzdem mit so einem 1-0 in so ein Spiel zu gehen, auch mal abwartender vielleicht einen Tick spielen zu können, vielleicht mal die Chance haben zu kontern. Das gab es ja auch in dieser Situation, in dieser Saison noch gar nicht so oft, diese Gelegenheiten, das mal zu zeigen, das mal anzudeuten, was da vielleicht auch für Potenzial drin steckt. Also ich bin da zuversichtlich. Also ich kann mir da gut vorstellen, wenn sie noch ein bisschen, was wir vorhin angesprochen haben, mutiger wären, so im Ballbesitz, noch ein bisschen mehr Tempo reinbekommen, auch mal über die Außen was riskieren, da mal mehr durchbrechen, dann ist da durchaus alles möglich.
Okay. Ja, und dann ist ja nächste Woche gleich englische Woche. Das heißt, nächste Woche werden wir hoffentlich einen Gast zu Gast haben, weil wir gar nicht richtig hinterherkommen, hier die Spiele zu besprechen. Denn stehen auch die Partien gegen Kaiserslautern und gegen Ferl an. So, kurzer Blick in die Glaskugel. Aus diesen drei Spielen holt der HFC wie viele Punkte, Stefan?
7.
Ich sag 4.
Okay. Du machst es immer einfach, du nimmst immer die Mitte, du gehst, ich gehe immer ein bisschen Risiko, merkst du das? Ich gehe immer ein bisschen Risiko, weißt du?
Ja, das ist auch okay, man kann auch ein bisschen riskant antreten, so, ich glaube, also.
Du bist immer defensiv, weißt du? Ja,
okay. Nach 6 Spielen hat der HFC im Grunde die gleiche Bilanz, wie jetzt nach 3 Spielen, nämlich 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen.
Das würde am Ende der Saison heißen, wieder die gleiche Platzierung, Platz 9, ungefähr alles ausgeglichen. Da wären wir doch keinen Schritt weiter, was sich da alle so wünschen hier.
Ich glaube schon, dass der HFC noch einen Schritt weiterkommen kann in die Saison. Ich glaube aber nicht, dass er ihn jetzt schon nächste Woche macht.
Okay, na, das ist auch eine Meinung.
So, genau. Aber du bist da traditionell etwas optimistischer und ich hätte da jetzt auch nichts dagegen, wenn dann am Ende 7 Punkte mehr da oben stehen, weil das hieße natürlich auch, dass du dich dann gleich vom Start weg irgendwo im oberen Drittel einsortierst.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das interne Ziel.
Wir werden das verfolgen, ob das so klappt. Stefan, hast du noch was, worüber wir reden sollten?
Na, was ich vielleicht noch ganz spannend fand, das war vor 2 Wochen, hatte ich mich mit Tom Zimmerschied unterhalten. Da ging es um die Mückenplage und er hatte ein bisschen Probleme. Er wohnt ja im Dachgeschoss hier in Halle und muss sich immer entscheiden, entweder lässt das Fenster auf und wird zerstochen oder macht es zu und schwitzt sich tot. Und da ging es so ein bisschen um die Wohnungssituation und dann ist mir so bewusst geworden, dass echt viele Spieler und vor allem Führungsspieler mittlerweile in Leipzig wohnen. Terence Boyd, klar, der hat ja auch sozusagen Verbindungen zu RB, aber dann siedelten sich immer mehr an, Titsch Reveo nach Leipzig, Redemann, Niedfeld, Kreuzer hat er auch erzählt in dem schönen Podcast, dass er jetzt auch aus familiären Gründen da, auch wegen seiner Frau, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Nach Leipzig gegangen ist und bei Tom Zimmerschied war es so, dass da so ein bisschen die Sorge so ganz leicht durchklang, dass eben, wenn es mal nicht so läuft, wenn die großen Jungs eben weg sind, dass du trotzdem irgendwie was in der Freizeit machst, ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, Fußballleben, denk nur mal die letzten Tage, Freitag, Samstag, Sonntag war eine Trainingseinheit, Samstag 14 Uhr, da kommen sie 13 Uhr angefahren gemütlich und dann ist 16.30 Uhr wieder Abfahrt und da sind 4 Stunden Arbeitstag und 20 Stunden frei und irgendwas musst du ja machen und wenn du keine Familie hast, dann triffst du dich mal im Café, was jetzt schon wieder geht und wenn aber dann die Leute, mit denen du dich vielleicht gut verstehst, in Leipzig wohnen, ist das ein bisschen blöd. Ich habe da mit Florian Schnorrenberg drüber gesprochen. Er sieht das jetzt nicht als großes Problem. Er will da auch nichts vorschreiben, gibt jetzt nicht im Vertrag die Halle-Klausel. Soll es nicht heißen, alle müssen nach Halle ziehen, wenn sie hier beim HFC spielen wollen. Finn Otto ist das Gute, er wohnt noch im Hotel, er sucht jetzt eine Wohnung in Halle, hat er extra erzählt, sieht das also auch nicht so als Problem und rechnet fest damit, dass auch nochmal, wenn so 2 Trainingseinheiten sind, dass man sich dann trotzdem nochmal in der Stadt trifft und so mal gemeinsam Mittagessen geht in dieser Mittagspause und vielleicht auch danach nochmal das ein oder andere Mal zusammen sitzt. Aber wir müssen es beobachten, weil ich glaube, es könnte so in leichten Krisensituationen so ein ganz mini Faktor sein. Weißt du, wenn sich dann so die eine Gruppe, die fahren 2 Autos nach Leipzig und die anderen gehen dahin, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, aber vielleicht dort auch alles ganz entspannt.
Ja, da haben wir heute ganz schön viele so Themen, die irgendwie nochmal irgendwann eine Rolle spielen können. Ne? Aber ich gebe dir da recht, gerade so Grüppchenbildung, das ist ja immer, was jeder Trainer oder jedes Team auch versucht zu vermeiden.
Aber das kannst du eh nicht vermeiden sozusagen. Also jetzt,
ja genau, ich meine, die Spieler betonen jetzt auch gerade wieder, wie groß der Zusammenhalt ist und was sie für ein tolles Team sind. Aber klar, wenn du eben 3-mal verlierst, dann ist der Zusammenhalt nicht mehr so groß und dann heißt vielleicht auch einfach von außen, ich sage jetzt mal, die Leipziger gegen die Hallenser, weißt du so? Und dann wird das so ein bisschen erzählt und plötzlich. Aber ich finde es interessant, dass da sich die Spieler auch selber drüber Gedanken machen.
Machen sie wirklich.
Ja, auch das werden wir im Blick behalten, Stefan.
So machen wir das, Olli.
Dann würde ich sagen, machen wir für heute zu. Das war der Bartkurvenversteher. Das ist der hallische FC-Podcast vom MDR. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher, kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns über die Spiele, stellt Fragen an unsere Gäste, seid mit dabei, da seid ihr herzlich eingeladen. Und ja, ich habe es gesagt, nächste Woche werden wir versuchen, einen Gast zu bekommen. Und Stefan, wir sprechen uns dann...
Nach den 7 Punkten wieder.
Nach den 4 Punkten.
7.
wieder, genau. Und werden so oder so erklären, woran es gelegen hat.
Sehr gut. Bis dann, Olli.
Vielen Dank dir. Bis dahin. Ciao.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.